der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Hier ist nichts mit Sommerloch. Wir fangen nämlich eine neue Reihe an. Und ja. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Heute ist nämlich die erste Folge Check-in mit Austin.
Jetzt hast du den Namen schon vorweggenommen.
Aber das steht doch auch schon da.
Ah, du hast recht. Schön, dass ihr da seid. Grüße auch von mir. Grüße aus der hässlichsten Stadt Deutschlands. Wir sind in Duisburg.
Das hat jetzt die Ruhrpottlerin gesagt. Leute, bevor ihr eure Briefe schreibt, ja, Sarah darf das. Sie kommt aus dem Pott und ja. Sie darf das sagen.
Und wer noch nie im Bottrop war.
Wir freuen uns auf eure Briefe, aber wer noch nie im Bottrop war, kann das
weiß, auch. Dass Bottrop noch hässlicher ist. So, wir sind...
Und Herne erst.
Ja, wir haben uns überlegt, so fangen wir an, ne? Wir haben uns überlegt, Thea und ich, wir sind ja lustig, lieb und großherzig. Und irgendwo kommt ja. Das her. Ja. Das kommt ja nicht aus uns.
Wir sind nämlich eigentlich von Natur aus ziemliche Haterinnen. Aber,
du.
Ja, ich. Okay. Aber das wissen die Leute nicht, weil ich das nicht zeige. Und das zeige ich nicht, weil ich des Besseren belehrt wurde.
Von einer Person, die noch lustiger und noch liebevoller ist als wir. Und mit dieser Person frühstücken wir ab und an.
Ja.
Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, wir lernen so viel von ihm. Und er hält sich jetzt gerade auch hier am Mikro noch extrem zurück, weil er uns in unser Intro nicht reinreden möchte.
Und weil er nicht dazwischen kichern möchte.
Deswegen, also so leise lachen habe ich ihn noch nie gesehen. Wir sitzen bei Austin Peter Brandt zu Hause am Tisch. Hier sitzen wir öfter. Und jetzt haben wir uns überlegt, sitzen wir hier öfter mal an Mikrofon. Herzlich
und
willkommen.
Und nehmt euch mit, genau.
Austin, schön, dass wir bei dir sind.
Danke, ich freue mich, dass ihr bei mir seid.
So kurz jetzt nur, mehr wolltest du noch nicht sagen.
Ja, gleich erzählt haben.
Ja, ja, wir stellen dich erstmal vor. Mhm. Du kannst dann ergänzen. Austin Peter Brandt, 38 Jahre Gemeindepfarrer in Duisburg-Walsum. Mhm. Wunderschöne Kirche, kann man jedem nur empfehlen. Deutsch, nigerianisch, britisch bist du, Austin. Interreligiöse Arbeit hast du in Duisburg gemacht. Dann hast du mit anderen den Verein Phoenix e.V. gegründet. Aber warst auch Mitbegründer der ISD, der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, in den 80er Jahren bereits. Hast du auch schon die ersten Antirassismus-Trainings in Deutschland gemacht, da wo wir noch im Kindergarten waren?
Wenn überhaupt.
Ich war schon im Kindergarten. Ich bin ja auch halb.
Du bist
Jahr
ja
älter.
Deutlich älter als ich. Deutlich
Austin,
älter.
Für deine Arbeit hast du den Aachener Friedenspreis bekommen, beziehungsweise mit Phoenix und das Bundesverdienstkreuz von Bundespräsident Christian Wulff hast du es überreicht bekommen. Du hast 3 Kinder, 5 Enkelkinder und in deiner Arbeit, auch in deiner Gemeindearbeit, aber auch in der Phoenix-Arbeit hattest du auch schon lange Zeit eine enge Beziehung zum Kongo. Ihr habt da Kirchenpartnerschaften, du hast gute Freundinnen dort und ja, der Kongo liegt dir sehr am Herzen. Habe ich was vergessen, Austin?
Ja, vielleicht. Duisburg ist einfach eine wunderschöne Stadt.
Okay.
Ich lade euch ein.
Let's agree to disagree.
Ich lebe wahnsinnig gerne in Duisburg. Ich war sehr, sehr gerne Pfarrer in Duisburg. Bis heute habe ich das Gefühl, so nette, zugängliche, freundliche, solidarische Menschen, wie ich sie in Duisburg und im Ruhrgebiet kennengelernt habe, das ist etwas Einzigartiges. Und ich bin dankbar einfach für all die tollen Menschen, die ich hier kennenlernen durfte.
Das ist eine super Überleitung zu den 3 Fun Facts, die wir jetzt gerne von dir hören würden. Du warst ja schon mal bei uns zu Gast im Podcast und wir sind gespannt, was du uns so erzählst. Was sind 3 Fun Facts? Also das Fun steht in Klammern, aber bei dir ist eigentlich auch alles eher Fun. Was sind 3 Sachen, die man über dich wissen sollte?
Erst auf alle Fälle, dass ich wirklich ein passionierter Ruhrgebietsmensch bin. Mhm. Es gibt keine Gegend in Deutschland, in der ich wirklich lieber wohnen würde. Zweitens, dass Sport nicht zu meiner Lieblingseigenschaft gehört, obwohl ich vor ungefähr 50 Jahren ein passionierter Wildwasserfahrer war. Das drittens, dass es Süßigkeiten gibt, den ich bis heute erlege. Ich möchte den Namen nicht nennen, außer was mit Farbe und mit Color zu tun. wunderbar, aber ich...
Bis ihr euch sponsort, wird der Name nicht rausgerückt.
Drei war gut, ne?
Drei war gut,
das waren drei gute Fun Facts.
Ja, und da du ja jetzt öfter hier bist, musst du ja immer mit drei weiteren um die Ecke kommen. Ne?
Aber du hast genug Fun Facts in dir, das wissen wir.
Ja, Austin, wir sitzen hier lachend am Tisch und man könnte ja meinen, das ist doch eigentlich Antirassismus seit den 80er Jahren schon. In Deutschland ist ja eigentlich ein ernstes Thema. Warum weint der denn nicht? Warum lacht er denn so viel? Mhm. Und du hast in dem Buch Gemeinsam anders, merkt ihr die kleine Zwischenwerbung so? Habt ihr gemerkt?
Ja, das ist gut, also das es war wirklich fantastisch. Überhaupt nicht zu übersehen.
Also es gibt ein Sammelband Gemeinsam anders, da hast du mitgeschrieben. Ein fantastisches Buch, habe ich gehört.
Und ein fantastischer Beitrag.
Mhm. Und in deinem Beitrag schreibst du, Rassismus hat nicht das Recht, mir meine Freundlichkeit zu nehmen. Was meinst du damit? Freundlichkeit und eigentlich ja auch deine Freude. Also du sagst ja öfter selber auch, du machst seit über 30 Jahren oder fast 40 Jahren Antirassismus und bist immer noch glücklich und machst das gerne.
Ja, ich würde sogar sagen, ich bin ein glücklicher Mensch, weil ich seit 1988 regelmäßig Antirassismusarbeit mache, mehr als 1000 Trainings bestimmt schon hinter mir habe. Und das ist vielleicht eine der ganz, ganz wichtigen Lebensweisheiten, die ich auch in vielen Ländern dieser Welt gelernt habe. Sei es im Kongo, ich denke an Indonesien, Philippinen, Sri Lanka. Und immer wieder bin ich Menschen begegnet, die gesagt haben, don't be too serious. Sei nicht zu ernst. Denn wenn du zu ernst bist, nimmst du der Lebenskraft die Chance, dich zu entwickeln. Das ist eine der Dinge, die ich wirklich während der Antirassismusarbeit gelernt habe. Wenn ich dieser sehr negativen Kraft des Rassismus die Möglichkeit gebe, mir Lebensfreude zu nehmen, mit anderen Menschen Lebensfreude zu teilen, dann verstärke ich eigentlich diese unterdrückerische, grausame Kraft. Wenn ich trotz dieser grausamen Kraft es schaffe, Inseln der Lebenskraft zu schaffen, Momente der Lebensfreude, Elemente der Kraft zu entwickeln, dann ist die Arbeit gegen Rassismus viel, viel einfacher, weil ich aus einer Stärkeposition handle und nicht aus einer Schwächeposition. Und wenn ich etwas ändern möchte, brauche ich Kraft und keine Schwäche. Brauche ich auch Freude und keine Traurigkeit. Und das zu transformieren, ja, das hat sicherlich 20, 25 Jahre gedauert, bis ich dazu in der Lage war, Leid eigentlich immer wieder neu zu transponieren. Und dabei hat natürlich auch der Beruf als Pfarrer mir enorm geholfen. Es gibt, glaube ich, keinen Beruf, in dem Menschen so nah an Menschen sind, wie in dem Beruf des Pfarrers. Beerdigungsgespräche. Auch da habe ich mehr als 1000 Menschen beerdigt. Gespräche über Schmerz, über Leid. Da bist du wirklich herausgefordert, nicht nur stereotype Antworten zu geben, sondern dich ganz dem Gegenüber hinzuwenden und miteinander zu suchen, wo es wirklich in dieser Situation der absoluten Einsamkeit, wo lassen sich eigentlich Lichter anstecken, damit der Mensch nicht zugrunde geht. Und das ist genau das, was wir auch in der Antirassismusarbeit brauchen. Rassismus ist so zerstörerisch. Ist in der Geschichte der BRD, in der Geschichte Deutschlands, in der Geschichte des Deutschen Reiches immer wieder verdrängt worden. Wir Schwarzen hatten eigentlich nicht das Recht zu sagen, wir erfahren Rassismus. Ich erinnere mich noch an das Jahr 2000, als ich während einer Versammlung sagte, wir erfahren Rassismus. Und mir eine bedeutende Politikerin entgegen war, verbranntes Wort, verbitte ich mir, in Deutschland gibt es keinen Rassismus. Und wenn du genau diese Negativität annimmst, reagierst du negativ, du kommst weiter von dem Ziel entfernt, etwas gegen Rassismus zu machen. Und gerade in den Momenten, wo wir eigentlich zerschlagen werden sollten, war es für uns ganz, ganz wichtig, uns über den Schmerz zu erheben, mit Lebenskraft zu antworten und zu reagieren.
Und du bist ja 1952 geboren, das sag ich jetzt einfach mal hier so, ne? Das,
ja, ist okay.
Ist okay, ne? Ist ja. Okay, ja. Also sieht man dir ja auch nicht an.
Dankeschön.
Man würde eher so denken, so 47. immer wenn man glaubt, du hast es jetzt gerettet, machst du es einfach noch
schlimmer. Ja, es wäre jetzt auch zu nett gewesen.
Was soll das denn jetzt?
Sehr uncharakteristisch.
Nur weil die Mikros an sind. Also, was ich sagen wollte, war 1952, das war ja auch noch eine andere Art von Rassismus, die du erlebt hast, als ich, die ich 1983, sag ich jetzt auch mal, wann ich geboren bin, ne? Geboren wurde.
Haben wir schon häufiger thematisiert, wie alt du bist.
Ja. Immer konfrontativ rein. So, zurück zum Punkt. Und jetzt sagst du, naja, du musstest das auch transformieren, deinen eigenen Schmerz, und da war ja viel Schmerz auch, 50er, 60er Jahre, das kann ich mir in den 80er Jahren geboren kaum vorstellen. Und wenn du jetzt von der Frau erzählst im Jahr 2000 und sagst, naja, dann gehört es eigentlich dazu, dass ich mich nicht auf den Schmerz einlasse, sondern dass ich da auch mit einer Freude reagiere und nicht oder mit was Positivem reagiere, um nicht auch in das Negative zu verfallen, um nicht dem Rassismus da quasi die Tür zu öffnen. Da frage ich mich schon, Austin, wo nimmst du diese Kraft her? Du hast gerade gesagt, ja auch 20, 25 Jahre Heilungsgeschichte. Aber wenn das jetzt die Leute hören und sagen, boah, aber wenn jetzt irgendwas passiert und jemand entgegnet da irgendwas, ob das jetzt zu Sexismus, zu Rassismus, was auch immer ist, dann spüre ich da so einen Schmerz. Und dann, wie schafft der das, dass der dann mit so viel Lebensfreude darauf reagiert?
Ja, das frage ich mich auch oft. Auf der einen Seite denke ich mir, stehe ich in einer jahrhundertelangen Geschichte einer schwarzen Unterdrückung, aber auch eines schwarzen Überlebens. Wenn wir uns durch die Sklaverei hätten einfach niederbeugen lassen, wenn wir in Südafrika einfach akzeptiert hätten, dass wir weniger Menschen sind, wenn die Schwarzen während der NS-Zeit einfach alte Unterdrückung hingenommen hätten, ohne Lebensalternativen zu entwickeln, dann wären wir wirklich ganz weit unten. Und vielleicht ist es manchmal vielleicht einfacher, wenn du an dem Punkt stehst, ob du leben oder nicht mehr leben willst, und dich für das Leben zu entscheiden, dass du dann auch sehr intensiv nach Lebensmöglichkeiten suchst. Da kann ich ganz klar sagen, es waren sehr viele Menschen, ein Teil in der Familie, aber auch in der Nachbarschaft in Essen, in der ich groß geworden bin.
Das ist die schönere Stadt im Ruhrgebiet.
Ach ja. Fast gleich.
Das muss sogar der Wahl-Duisburger zugeben.
Da waren einfach Menschen, die an meiner Seite standen. Und im Nachhinein ist das vielleicht einer der ganz, ganz wichtigen Punkte, die ich gelernt habe. Also jahrelang habe ich mich konzentriert auf die Menschen, die wirklich rassistisch mir gegenüber waren. Das waren viele. Das waren Lehrer in der Schule, die nicht wollten, dass ich ein deutsches Abitur mache. Das waren auch Menschen teilweise in der Verwandtschaft, die eigentlich sagten so, ob du mit einem Schwarzen schläfst oder mit einem Affen, das ist das Gleiche. Also sehr viel Diskriminierung, die ich erfahren habe. Und solange ich mich darauf konzentriert habe, habe ich eigentlich die Menschen vergessen, die geholfen haben, dass ich seelisch überleben konnte. Und da gab es auch sehr viele Menschen in der Nachbarschaft, in der Familie, auch einige Lehrer in der Schule, die voll auf meiner Seite standen. Dann habe ich begriffen, das ist eine der ganz, ganz wichtigen Elemente, dass du dein Gehirn nicht auf die Seite des Negativen stellst, sondern auf die Seite der Möglichkeiten, auf der Seite der Positiven. Es gab ganz, ganz viele Menschen, die auf meiner Seite standen. Das heißt nicht, dass sie wussten, was Rassismus ist. Die Generation in Essen 1955, 60, 70 wusste nicht, was Rassismus ist. Sie wussten aber, Austin ist in Ordnung. Und wir helfen Austin. Austin ist nett. Auch da habe ich wiederum eine ganz, ganz wichtige Sache gelernt, die mir meine Arbeit hilft, nicht zu urteilen, sondern sehen zu lernen. Also wenn zum Beispiel Kinder hinter mir herliefen, die mich mit dem N-Wort beschimpft haben, dann sagten sie, hör doch auf, den Ossi N zu nennen, der kann nichts dafür, dass er so ist. Und ich habe einfach gelernt, dass Menschen, die mich auf der einen Seite lieben, zugleich Menschen sind, die mich für weniger Mensch halten. Menschen sind, die denken, dass ein Makel an mir haftet. Zugleich sind es Menschen, die würden ihr Leben für mich geben, wenn ich angegriffen worden wäre. Und die Kunst ist es jetzt, diese filigranen Differenz auseinanderzuziehen. Also beides sehen zu lernen. Menschen stehen auf meiner Seite, sie tun alles für mich. Auf der gleichen Seite sind es Menschen, die denken, dass ich weniger Mensch bin. Und dadurch, dass ich gelernt habe, auch weiße Menschen zu verstehen, hat es mir enorm geholfen, auch eine Antirassismusarbeit zu entwickeln, die nicht urteilt, sondern sehen lernt, wahrnehmen lernt, die vielleicht eine Geburtshilfe für weiße Menschen ist, die auch aus der Last des ihnen anerzogenen Rassismus rauskommen möchten.
Und darum geht's ja auch bei Phoenix. Du hast ja auch gesprochen von dieser zerstörerischen, unterdrückerischen Kraft, die ja diese Trennung schafft zwischen Schwarz und Weiß. Und da wird uns interessieren, warum hat das dazu geführt, dass du dann Phoenix gegründet hast? Inwiefern unterscheidet sich Phoenix dadurch auch von anderen? Und du hast ja auch davon gesprochen, wie wichtig die Arbeit als Pfarrer für dich war und wie nah du den Menschen auch warst und bist dadurch. Gab es in der Kirche nicht Räume dafür? Musste Phoenix sozusagen gegründet werden, weil du in der Kirche solche Räume nicht gefunden hast?
Phoenix ist ja außerhalb der Kirche gegründet worden. Das ist ja auch nochmal eine Info für unsere HörerInnen.
Und das war uns sehr, sehr wichtig, Phoenix außerhalb der Kirche zu gründen. Ich war sehr, sehr gerne Gemeindepfarrer. Hab dort enorm hilfreiche Menschen kennengelernt, die auch gegenüber Schwarzsein sehr solidarisch waren. Das hat mir enorm Mut gegeben. Zugleich, die Kirche, der ich angehöre, hat dazu geneigt, den Rassismus eher bei anderen zu sehen, bei den ganz Rechten. Es ist eine sehr solidarische Kirche, die sich mit Unterdrückten solidarisiert. Aber zu meiner Zeit hatte Kirche nicht die Fähigkeit, Räume zu entwickeln, zu sehen, wie sind eigentlich unsere Gemeinden, wie sind Menschen unserer Gemeinde von rassistischen Bildern mitgeprägt. Da glaube ich, dass wir eine ganz große Chance verloren haben, Menschen in den Gemeinden zu begleiten, ihre eigenen Bilder, die von Rassismus mitgeprägt waren, zu entdecken und dann auch zu dekonstruieren, damit sie neue Bilder bilden können, was vielleicht der Kirche nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten gegeben hätte. Und deshalb war es uns ganz, ganz wichtig, Phoenix außerhalb der Kirche zu gründen, weil wir da einen ganz, ganz anderen Freiraum hatten, einen ganz anderen Möglichkeitsraum, selber Entdeckung machen konnten und letztlich in keinem System eingezogen waren, außer vielleicht einem System, dass wir möglichst nah der Wirklichkeit kommen wollten.
Und es ist ja auch bis heute so, dass auch dadurch, gerade auch bei Menschen anderer Religionen, dadurch eine gewisse Offenheit auch. Also es sind ja auch im Vorstand und so Menschen unterschiedlicher Religionen oder auch gar keiner Religion. Und das wäre ja in der Kirche, stelle ich mir vor, so in den 80er, 90er Jahren nicht möglich gewesen. Ist ja auch heute noch schwierig. Ja, dann nickt er nur.
Ja, ich finde das sehr, sehr wichtig. Mensch ist Mensch. Ja, so einfach ist das. Wir Menschen, wir gehören verschiedenen Glaubenstraditionen an. Wenn wir Menschen in Deutschland gehören auch keine offiziellen Glaubenstraditionen mehr an. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, auch als Christ einfach Menschen so anzunehmen und so sehen zu lernen, wie sie sind. Und es ist wichtig, Menschen kennenzulernen, die wiederum Menschen lieben. Menschen, die mit wenig Vorurteilen sind. Menschen mit offenen Armen. Das können Christinnen und Christen sein, das können Muslime, BuddhistInnen sein, das können Menschen ohne Konfession sein. Aber ich glaube, wir brauchen Menschen in unserer Gesellschaft, die die Kraft haben, einfach zu lieben. Die Kraft haben, aus dieser Liebe heraus vielleicht auch unsere Gesellschaft ein Stück weit eher in Richtung von Verständnis und Solidarität zu entwickeln, als von Richtung Abgrenzung.
Und wolltest du dazu was sagen?
Ich hatte jetzt so eine geschmeidige Überleitung.
In den Phoenix-Antirassismus-Trainings, also wer schon mal an einem Phoenix-Antirassismus-Training teilgenommen hat, hat diesen oder einen ähnlichen Satz vielleicht schon mal gehört. Wenn Weiße wüssten, was Rassismus ihnen angetan hat, dann wären sie ganz anders in der Lage, gegen Rassismus anzugehen.
Also mein Übergang wäre jetzt geschmeidiger gewesen.
Findest du?
Ja. Probier einfach nochmal.
Ja, dann mach doch mal. Dann übernimm du doch.
Ich wollte nochmal auf die Liebe eingehen, die du für die Menschen hast.
Dann geh mal auf die Liebe ein.
Ich kenne, und da ist dieser Satz, ich wiederhole ihn jetzt nicht nochmal, aber dieser Satz aus dem Training, der ist, glaube ich, würde ich jetzt sagen, auch eine Grundlage dafür, dass du weiße Menschen, dass du wirklich eine Liebe für weiße Menschen hast, die ich kaum bei anderen Menschen spüre, auch in Antirassismus-Arbeiten, in Seminaren und so. Da hast du wirklich ja auch eine Liebe zu den Menschen, dass manche Menschen ja sogar auch schon mal skeptisch werden, weil sie sich fragen, meint der Osten das wirklich ernst? Und wenn man dich jetzt ja auch länger kennt und auch Menschen, die in den Antirassismus-Trainings dann ja auch sind bei dir, dann spüren die allermeisten schon ja auch, dass diese Liebe wirklich auch aus der Tiefe deines Herzens kommt. Und dieser Satz, ich wiederhole jetzt doch nochmal, weil ich jetzt so viel dazwischen geredet habe, wenn Weiße wüssten, was Rassismus ihnen angetan hat, dann wären sie ganz anders in der Lage, gegen Rassismus anzugehen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen und das auch damit verknüpfen, wo diese Liebe für weiße Menschen auf wirklich und diese Offenheit und vor allem aber auch dieses Nicht-Beschuldigen und Nicht-Beschämen ja auch herkommt?
Ja, ich frage mich auch manchmal, welche Rolle Christentum spielt bei einer nicht liebevollen Begegnung anderen Menschen gegenüber. Irgendwann ist mir klar geworden, dass ich von Kind an Trennung gelernt habe. Auf dem Schulhof, links evangelischen, rechts die katholischen. Wenn du auf die katholische Seite gingst, bekamst du von dem katholischen Lehrer eine Strafarbeit. Allein diese Abgrenzung der Konfession voneinander. Ich erinnere mich noch daran, als eine Tante von mir, eine Cousine meiner Mutter, einen katholischen Mann heiraten wollte. Was das für ein Aufheben, insbesondere der katholischen Familie war. Wie ist das möglich? Selbst bis heute erlebe ich das manchmal, wenn katholische, ältere Menschen in meine Kirche kommen, dann haben sie das Gefühl, dass sie etwas ganz, ganz Schlimmes machen. Von Kind an haben sie Trennung, Abgrenzung gelernt. Jahrhundertelang eigentlich, wenn wir gucken, die Beziehung unserer Kirchen untereinander. Aber auch Abgrenzung in Familie. Die mögen die nicht und die mögen die nicht und die mögen die nicht. Also von Kind an wird unser Gehirn eigentlich auf Abgrenzung konditioniert. Mensch lernt viel zu wenig Zusammensein, Gemeinsamkeit. Und genau von dem System der Abgrenzung funktioniert der Rassismus, in dem verschiedene, in Anführungsstrichen, Rassen gebildet wurden, wo gesagt wurde, Weiße sind die Besten, sind die Intelligentesten, Schwarze sind sportlich, sind musikalisch, können aber weniger denken. Abgrenzung, Abgrenzung, Abgrenzung. Wie verhalte ich mich dem gegenüber? Mache ich mit, indem ich erneut abgrenze, indem ich als ein Schwarzer, manche sagen auch POC, Person of Color, uns jetzt abgrenze von den Weißen und sagen, wir leiden ja so viel und der Weiße leidet gar nicht, lernt von uns, dann schaffe ich eine neue Abgrenzung. Mir ist irgendwann einfach klar geworden, dass solange ich abgrenze, ich letztlich dem System des Rassismus diene. Und nur indem ich eine ganz, ganz andere neue Wirklichkeit dem entgegensetze, lasse ich Kräfte entstehen, die stärker sind, die Kräfte der Trennung auf dem individuellen Bereich, aber später auf dem kollektiven Bereich. Und irgendwann habe ich auch erkannt, durch ganz, ganz viele Gespräche und Begegnungen mit weißen Menschen, solange wir als Schwarze, als POC immer wieder als die Opfer bezeichnet werden, als die Betroffenen, wie einseitig dieses Denken ist. Das ist so unlogisch. Wenn ich an den Freund denke, mit dem ich groß geworden bin, mit dem ich, sorry, zusammen Winnetou und Old Shatterhand gespielt habe, mit dem ich Siegfried und Dietrich von Bern gespielt habe, miteinander gekämpft haben, wie wir durch die Wälder gestrichen sind. Wir waren Tag für Tag zusammen, wir waren in der gleichen Klasse. Und auf einmal soll ich der Betroffene sein. Und was ist er? Ist er das Nichts? Ist er das Neutrum? Nein, er hat die gleichen Impulse mitbekommen wie ich. Wenn ich von Kind an wusste, von meinem 5. Lebensjahr an, ich bin weniger Mensch, ich bin weniger wert. Es ist etwas Unsauberes in mir, aufgrund meines schwarzen nigerianischen Vaters. Wie hat er diese Impulse verarbeitet? Ich bin mir relativ sicher, dass er sie nicht bewusst verarbeitet hat. Aber dass sicherlich in seinem Unbewusstsein ein Wissen, ein Pseudowissen entstanden ist, dass er die Normalität ist. Dass er das Nicht-Hinterfragbare ist.
Der 5-jährige weiße Freund, den meinst du jetzt?
Ja, der 5-jährige, der 7-jährige, der 11-jährige weiße Freund. Er musste sich nie hinterfragen. Also ich hatte im Prinzip, in Anführungsstrichen, die Chance, von Kind mit diesen toxischen, rassistischen Modellen umzugehen. Während sie bei ihm ganz, ganz tief ins Unbewusstsein geflossen sind und er aber nicht darüber nachgedacht hat, weil er keinen Leidensdruck spürte. Er ist aber geprägt von dieser Geschichte. Und auf einer Sache, von einer Seite her, ist die Prägung ins Unbewusstsein ebenso dramatisch, wie die Prägung, die ich sehr bewusst mitbekommen habe. Er hat vielleicht gelernt, ich bin die Norm. Ich bin das Normale. Leute, die aussehen wie ich, gehören zu den Siegern in der Menschheitsgeschichte. Und wenn wir dann einfach noch die ganzen Comics angucken, die wir als Kinder gelesen haben, wie zum Beispiel Mickey Mouse, Fix und Foxy, wo symbolisch Weißsein immer im Zentrum steht. Allein wenn ich so an die Mickey-Maus-Geschichten denke, wo Entenhausen eigentlich so war wie Essen. Ja, schön. Menschen mit Kühlschrank, Menschen mit Auto, Menschen mit Radio, später mit Fernsehen. Und dann zogen sie irgendwo in die weite Welt hinein, zu den Mayas, oder wie es damals hieß, den Stämmen in Afrika. Und die Leute dort hatten ganz besondere Schätze. Sie hatten aber gar keine Ahnung davon, wie wertvoll diese Schätze sind. Und sie sprachen meistens mit Uga Uga, also mit einer unterlegenen Sprache.
Obwohl es ja alles nur Enten waren, ne? Oder Mäuse.
Also die Enten haben ja richtig gesprochen, ne? Mhm. Also die dann, die Mayas oder die Menschen dann, in Afrika, sie haben meistens irgendwie so gesprochen, dass es komisch war.
Und das waren ja dann auch keine Enten, ne?
Das waren keine Tiere. Aber es waren doch auch Tiere, oder nicht?
Sehr, sehr spannend. Es waren Menschen, die aber sehr tierähnlich aussahen.
Aha.
Sehr tierähnlich.
Ja, guckt alle nochmal in eure lustigen Taschenbücher.
Aber in die alten. So langsam scheint sich da was zu ändern. Und da haben wir als Kinder sofort das Gefühl bekommen, die so in Entenhaute sind besser. Ich konnte darüber nachdenken, mein Freund nicht. Und wenn wir uns heute, also wir hatten mal so ganz vorsichtig Kontakt, aber ich merke so, es ist ihm sehr, sehr komisch. Vielleicht was mit Rassismus mache. Und er hält sich eigentlich von mir fern. Rassismus erzeugt dann vielleicht auch noch Schwäche im Unbewusstsein eines weißen Menschen, wenn es vielleicht ein bisschen offengelegt wird.
Scham.
Aber vielleicht auch Scham.
Genau, also das, was du quasi dadurch, dass du so bewusst auch im jungen Alter schon damit umgehen musstest, du hast es ja nicht die Wahl, hattest du ja auch einen gewissen Vorsprung. Und dein Freund, beziehungsweise auch andere, das erlebst du ja auch in den Antirassismus-Trainings, dadurch, dass es unterbewusst und unbewusst so tief im Inneren ist, ist das ja auch ein sehr mühsamer und schmerzhafter Prozess, das zum Vorschein zu bringen. Ein Prozess, den du vielleicht nicht so stark durchlaufen musstest, weil du dich damit auseinandersetzen musstest, was Weiße nicht mussten.
Ja, mein Schmerz war ein anderer. Mhm. Aber weil ich weiß, wie schmerzvoll es ist, sich mit diesem auseinanderzusetzen, weiß ich mittlerweile auch, wie schmerzvoll es für weiße Menschen ist, sich damit auseinanderzusetzen. Gerade auch, weil sie es eigentlich nicht müssen in unserer Gesellschaft. Und weiße Menschen, die bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, brauchen sehr viel, ja, Geborgenheit. Dass überhaupt dieser Giftpil im Inneren sie entfalten kann, dass sie ihm begegnen können, dass sie möglicherweise einen Teil davon dekonstruieren können. Das erzeugt wirklich Schmerzen. Und darum ist bei uns die Atmosphäre im Training sehr, sehr zugeneigt, nicht urteilend. Richte nicht, dass du nicht gerichtet wirst. Und mittlerweile glaube ich auch, dass auf der Ebene, im Unbewusstsein, in der rassistische Muster sich wiederfinden, eine Ebene jenseits von Moral und Politik ist. Das auf der Ebene unseres Unbewusstseins, welche vielleicht einige tausend Jahre alt ist, ganz, ganz tief angelegt. Deshalb hat es auch keinen Sinn, auf der Ebene politisch zu argumentieren. Es hat Sinn, menschlich zu sein, Geburtshelferin zu sein, und weiße Menschen die Möglichkeit zu geben, diesen Weg einer Befreiung zu gehen, dass sie dann in der Gegenwart, dass wir in der Gegenwart zusammen als POC und Weiß etwas für eine Gesellschaft machen können, in der Rassismus geringer wird. Und das ist, glaube ich, total wichtig.
Und du meinst diesen Giftmüll, den hast du gerade nur in so einem Nebensatz erwähnt. Kannst du noch mal genauer erklären, was du mit diesem Giftmüll meinst? Und auch mit Geburtshilfe sich diesen anzuschauen, das ist dann ja Teil des Prozesses, was, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, besser gelingt, wenn man nicht bewertet, weil es auch ein schmerzvoller Prozess ist, sich diesen Giftmüll dann auch eben anzusehen und das sei nötig, um überhaupt etwas Neues zuzulassen. Ist richtig so?
Ja, bewerten finde ich richtig, richtig schwierig. Und ich frage mich auch, welche Rolle Kirche in Bewertung spielt. Also Kirche, wie ich sie oft erfahren habe, ist auch oft eine bewertende Kirche. Zwischen denen, die auf der richtigen Seite stehen und zwischen denen, die auf der falschen Seite stehen. Bewertung trennt. Mutmachung verbindet. Mhm. Und wo wir gerade von Kirche gesprochen haben, ich hoffe sehr auf eine Kirche, die Menschen Mut macht. Die Menschen nicht bewertet, sondern sagt, gleich so wie du bist. Bei uns kannst du eigentlich Heilung erfahren. Was Kirche eigentlich auch sein sollte. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ist ein genuin christlicher Gedanke. Und dann können doch Menschen mit dem Giftmüll ganz, ganz anders umgehen. Was ist Giftmüll? All das, was ich durch Kindergeschichten, durch Kinderbücher, durch Kinderlieder, aber auch durch Gespräche in der Verwandtschaft mitbekomme. Das, was ich durch Medien mitbekomme als Kleinkind. Das, was rassifizierende Muster sind, zum Beispiel, meine Generation kennt doch den Struwwelpeter. Da steht auf einmal der Satz drin, was kann denn der Mord dafür, dass er so weißig ist wie er? Weiß wird als überlegen dargestellt. Oder selbst wenn wir Benjamin Blümchen Bücher angucken oder Bibi Blocksberg, wenn wir sehen, wie Afrika geschildert wird, wie Orte in Afrika geschildert werden, wo immer Hütten da sind. Oder ich denke gerade so auch wiederum an kirchliche Lieder, schwarze, weiße, rote, gelbe, Gott hatte sie alle lieb, da werden ja im Prinzip die Rassen, die es nicht gibt, die der Rassismus erfunden hat, als Realität dargestellt. Oder Jim Knopf, Augsburger Puppenkiste, wo Emma und Lukas und Jim nach Kummerland einfahren. An dem Felsenloch von Kummerland ist ein großes Schild, in dem Sinne von, die Einfahrt ist nur reinrassigen Drachen empfohlen. Also Kinder lernen von Kind an, dass es Rassen gibt.
Und das ist ja in dem Fall Nepomuk, der Halbdrache ist. Ne? Mhm. Der kommt dann nochmal vor. Ja. Ich weiß nicht, ob alle jetzt Jim Knopf die Geschichte so vor Augen haben, aber darauf ist es halt bezogen, dass Nepomuk ist ja kein echter Drache, weil Nepomuk hat ja einen Elternteil ist Drache und einen Elternteil ist Maultier und deswegen ist er nur Halbdrache und ist ganz traurig darüber und auf ihn zum Beispiel ist bezogen dieses Eingangsschild nur reinrassige Drachen. Nochmal kurz zur Erklärung, dachte ich so, eventuell.
Auf alle Fälle gut.
Ja, ne? Danke.
Ich würde sagen, die Älteren deiner Generation erinnern sich noch daran.
Aber wir haben ja auch jüngere HörerInnen.
Ja, ne? Und dafür bist du jetzt auch da.
Die alle schon ganz streng sind und ihren Kindern nicht mehr Jim Knopf vorlesen.
Streng ist auch gefährlich.
Aha, darauf wollte ich jetzt hinauskommen.
Das war meine charmante Überleitung. Die charmante Überleitung auch zu dieser Strenge, weil die, also vielleicht ist es das auch, was... Jetzt lacht sie schon wieder. Wir machen hier charmante Überleitungen.
Das ist aber schön, das Lachen zwischendurch. Ja. War schon zwischendurch, dachte ich schon, hui, ist das ja ernst am Tisch.
Das wird jetzt richtig schwer hier. Also Phönix ist ja auch einzigartig in der Landschaft von Antirassismusarbeit. Und um nochmal auf diese Strenge und auch diese Härte vielleicht einzugehen, vielleicht kannst du dazu auch was sagen, sind die Antirassismusdiskurse, sind die vielleicht auch manchmal zu hart, also dass da auch wieder diese Trennung geschaffen wird?
Also manchmal überlege ich mir, was die Antirassismusdiskurse damit zu tun haben, dass sie vor allem in den Vereinigten Staaten entstanden sind, oder in der BRD, in Großbritannien, Gesellschaften, die durchs Christentum geprägt wurden, wie weit Menschen, auch wenn sie nicht mehr Christen sind, einen Teil dieser Strenge in sich tragen. Richtig, falsch. Es kann nur einen Weg geben.
Gut und böse.
Ja.
Naja, unsere Theologie ist ja auch ein bisschen darauf aufgebaut. Ja. Ne?
Könnte sein.
Eventuell.
Aber du sagst ja, heute ist alles anders.
Ja, es gibt... Ja, auch andere Ansätze in der Theologie, haben wir schon mal gehört.
Aber das steckt trotzdem tief drin. Also ich weiß, dass es in mir drin steckt.
Und es ist sehr, sehr spannend, wie weit der Antirassismusdiskurs auch abhängig ist von ja doch jahrtausendalten christlichen Grundmustern. Mhm. Wie weit Menschen, die sich eigentlich gar nicht mehr dem Christentum zugehörig fühlen, trotzdem diese Grundmuster in sich tragen.
Wie meinst du das?
Richtig, falsch zum Beispiel. Mhm. Es gibt nur eine Wahrheit. Und wenn du falsch bist, musst du irgendwie büßen. Mhm. Musst du bekennen. Brauchst du Vergebung.
Ja, brauchst du eher Erlösung.
Erlösung.
Ja.
Das ist faszinierend. Und ich finde es auch so interessant, dass so wenig hinterfragt wird, als ob es nur Antirassismusdiskurse in den Vereinigten Staaten, England, Bundesrepublik geben würden. Wo ist Indonesien, dieses riesige Land? Wird da nicht über Rassismus nachgedacht? Dieses riesige Land, was unter der niederländischen Kolonialzeit enorm gelitten hat. Brasilien, dieses Riesenland. Denken die Leute da nicht. Amazonas. Nigeria. Da entstehen ganz, ganz andere Diskurse. Aber die werden ja einfach gar nicht gesehen. Spannend, weil selbst in dem Diskurs über Rassismus letztlich ein nordatlantischer Pakt da ist. Quasi die NATO des Antirassismus.
Das musst du ein bisschen besser erklären. Weiter erklären.
Aber das habe ich doch schon. Ich denke manchmal auch über Buddhismus nach, welche ganz andere Wirklichkeitsauffassung hat. Oder wenn ich an die Religion meiner Großeltern denke, die der heutigen Yoruba-Weltreligion angehört haben. Das sind ganz, ganz andere religiöse Systeme, die gar nicht zwischen Wahrheit und Unwahrheit entscheiden. In der Menschsein eine Rolle spielt, in der Gemeinschaft eine Rolle spielt, in der Heilung eine Rolle spielt. Und ich denke mir, dass zukünftige Diskurse auch viel mehr globalere Diskurse sein müssten, der nicht nur christliche und postchristlich-säkulare Positionen entscheidend sind, sondern Traditionen, Positionen, die aus ganz, ganz anderen Quellen weisen. Und damit werden wir weiterkommen und sicherlich auch nochmal viel mehr Menschlichkeit, viel mehr Wärme in den Diskurs über Rassismus reinbekommen.
Hinter dir hängt auch Desmond Tutu. Das passt, finde ich, sehr gut dazu. Auch die Lebensphilosophie des Ubuntu, die ja auch gerade Tutu auch nochmal auch mit seiner Theologie verknüpft hat. Kommt das so dem näher, so dass in der Menschlichkeit sind wir verbunden und mein Menschsein hängt mit deinem Menschsein zusammen? Ist das auch so eine Verbindung zwischen schwarzen und weißen Menschen, dass das auch eben zusammenhängt und dass wir nur zusammen Menschen sein können?
Ja, das gehört sehr, sehr eng zusammen. Ich habe Tutu, das war 1978 in Genf getroffen. Ich wusste zu der Zeit gar nicht, wie wichtig er war. Aber er hatte einfach so eine einladende Freundlichkeit. Wir saßen noch zusammen mit anderen, wir haben zusammen Mittag gegessen. Und er hat einfach eine Atmosphäre verbreitet, die Kraft schenkte. Wir haben dann noch zusammen einen Gottesdienst gefeiert. Und ich erinnere mich noch bis heute an den Segen Tutus im Gottesdienst. Ich habe das Gefühl, der Segen war so intensiv, so in die Tiefe meines Seins gehend, dass ich heute noch davon lebe. Ja, Tutu ist einer der Menschen, die für die Gemeinschaft des Menschlichen eingetreten sind. Und Phönix hat sicherlich mit Menschen wie Tutu oder auch Dalai Lama und Thich Nhat Hanh und Bonhoeffer und anderen zu tun.
Bell Hooks.
Ich überlege gerade, Sybil Phoenix aus England, bei der ich enorm viel gelernt habe. Sojourner Truth, die sehr stark auch über die kritische Gemeinschaft von Männern und Frauen nachdachte. Menschen, die aber immer wieder von einer Brutalität der Ganzheit ausgegangen sind. Und das ist das, was wir in Phoenix zu verwirklichen versuchen. Auch wenn wir getrennt waren. Die Menschheit hat einfach nur eine Chance, wenn wir lernen, Gemeinschaft zu sein. Wenn wir lernen, stärker als die Trennung zu sein. Und das Faszinierende ist, ich kenne ganz, ganz viele Menschen in unserer Bundesrepublik, die wirklich Freude daran haben, die Spaß daran haben, in die Gemeinschaft des Menschlichen einzutreten.
Es gibt ja Menschen, die haben auch so Vorbehalte, in so ein Antirassismus-Training zu kommen. Obwohl du jetzt so freundlich und einladend bist, habe ich ja schon mal Menschen erlebt, die hatten Angst, dass wenn sie jetzt in so ein Antirassismus-Training kommen, dass du ihnen ihren Winnetou wegnehmen möchtest oder ihre Pipi. Und Winnetou haben wir ja gerade schon gehört, das hast du ja mit Leidenschaft selber als Kind gespielt. Und das Faszinierende finde ich, und da würden vielleicht manche andere, die auch strenger sind, sagen, wie kannst du nur? Also bei dir könnte man sich ja auch als weiße Person mit Dreadlocks reinsetzen und wäre so, wär kein Problem, ne? Wäre erstmal so. Und dann könnte man noch ein Pippi Langstrumpf-T-Shirt anhaben und vielleicht sogar noch ein bisschen Federschmuck im Haar haben. Würdest du den Menschen, der wäre schon herausfordert, ich merke an deinem Lachen, das wäre schon, gab es auch noch nie so in die,
Muss man auch erstmal bringen.
Ich habe es jetzt ein bisschen komprimierter dargestellt, ja? Aber was ich faszinierend finde, ist, du nimmst den Menschen das ja nicht weg. Und dennoch ist da auch bei vielen Menschen eine Angst, weil unsere Gesellschaft, und das hat sicherlich auch was mit der Kultur und auch dem Christlichen von Gut und Böse, von der Einteilung so zu tun, von der du gerade sprachst, weil viele Menschen auch Angst haben aufgrund der vielen Verbote und Widerstände, die es so gibt, dass sie, jetzt lass mich doch mal ausreden, dass ihnen was weggenommen wird. Weil auf der einen Seite haben wir auch ein Bedürfnis nach Klarheit, weil es so schön einfach ist. Und unsere Wirklichkeit ist aber eigentlich komplexer. Und all das, was du gerade auch schon gesagt hast, die Welt ist ja auch viel größer als die USA, die BRD, Großbritannien und so weiter. Es ist ja viel komplexer als unsere Art zu denken und so. Das strengt an, aber gleichzeitig liegt darin ja auch eine unheimlich große Chance, weil ich nehme schon wahr, dass ich denke, mit all diesen Verboten, mit dieser Strenge, mit diesen, wir versuchen Menschen zu vermitteln, okay, wenn du keine Dreadlocks mehr trägst, wenn du nicht mehr Winnetou guckst, wenn du Pippi Langstrumpf deinen Kindern, Enkelkindern jetzt nicht auch noch vorliest, dann bist du auf dem Weg der Erlösung und dann wird alles gut. Und wenn ich, und gleichzeitig merken wir aber auch, dass mit diesen ganzen Verboten kommt ja auch so ein Widerstand hoch gegen das in Anführungsstriche Woke. Jetzt sind wir dagegen und diese Widerstände, die entkräftest du ja, indem du den Menschen nichts wegnimmst, indem du sagst, komm, ich möchte deinen Winnetou gar nicht nehmen, und damit nimmst du auch so ein bisschen Wind raus, so ein bisschen Druck aus dem Kessel. Ist das eine Strategie? Ist das Manipulation? Ist das Inspiration? Meinst du das wirklich?
Manchmal kommen mir die Menschen so kleinbürgerlich vor. Mhm. War das Biedermeier oder so? So, ja, wirklich so, wie manchmal Kleinfamilien dargestellt werden. Du bist noch richtig, wenn du um 8 Uhr frühstückst, um 12 Uhr Mittag isst, 18 Uhr Abendbrot, wenn du auf die Kehrwoche achtest und früh genug den Schnee wegfegst. Bescheiden ist, dass Menschen, die so geprägt wurden, dann später schnurstracks an die Uni gingen, weit weg vom Leben waren, dass sie solche Modelle, die sie unhinterfragt als Kind kennengelernt haben, dann in eine große Theorie gießen. Ich erinnere mich auch noch so an einen Pfarrer in meiner Gemeinde, der immer sagte, die Wahrheit ist unteilbar. Und er war natürlich die Wahrheit.
Ja, klar.
Und alle anderen waren falsch. Das ist so klein. Dann denke ich selber so an mich, dass ich sehr gerne Süßigkeiten esse, obwohl ich weiß, wie ungesund die sind. Aber ab morgen ändere ich alles. Und ich denke auch an Menschen um mich herum, denen das vielleicht nicht gefällt, die aber so in einer gewissen Wärme mir begegnen, will ich jeden Tag vorhalten, wie ungesund das ist. Und dadurch werde ich eines Tages schaffen, keine Süßigkeit mehr zu essen.
Nicht eines Tages, morgen.
Ab morgen, genau, ab morgen. Meine Erfahrung ist, ich musste vorhin auch noch so auch an Sand denken.
An Sand?
An Sand. Das habe ich so gestern noch irgendwo gelesen. Also früher sagten die Großeltern, spiel ruhig im Sand, iss ruhig was davon, Sand reinigt den Magen.
Dreck reinigt den Magen.
Bei mir gesagt. Bei mir auch.
Ja, Dreck, aber war ja auch ein paar Jahre später. Da hat man noch Sand gesagt.
Damals hat man vielleicht noch Sand gesagt.
Und heute haben Eltern eine Wahnsinnsangst, wenn ihr Kind mal durch Sand läuft. Und das ist vielleicht ein Beispiel dafür, wie eng auf einer Seite die Moral immer geworden ist und wie enger sie auf einer Seite wird. in den Trainings merke ich, dass Menschen genau mit dieser Haltung ins Training kommen. Wir wollen wissen, was richtig ist. Zugleich aber möchten wir nicht, dass du uns angreifst. Denn wir möchten auf der Seite des Richtigen stehen. Und damit vermeiden Menschen Wachstumsprozesse. Wenn sie erstmal wissen, falls ich Winnetou mag, ist es okay. Auch Austin mag immer den Schluss von Winnetou 3 so. es ist okay, wie du bist. Und trotzdem kannst du langsam dich dem öffnen, was Rassismus ist. Und gerade bei Winnetou sage ich manchmal, ich habe früher 30 Karl-May-Bücher gelesen, vielleicht hat mir die Freundschaft von Winnetou und Old Shatterhand in einer Zeit, in der ich ganz, ganz alleine als POC-Kind war, eine Idee davon gegeben, dass POC und Weiß Freunde sein können. Und vielleicht haben mir diese Bilder damals bei einem gewissen Überleben geholfen. Wie viel später habe ich natürlich begriffen, wie viele Stereotypen darin sind, wie gefährlich die Stereotypen sind. Und auf der einen Seite kann ich heute sehr klar trennen von dem, was einfach rassifizierend in Winnetou ist und dem, wo mir Winnetou als kleinem Kind geholfen hat. Und beides kann in mir sein.
Das ist schön.
Und das möchten wir einfach Menschen zeigen. Ihr braucht keine Angst davor zu haben, an Pippi Langstrumpf dran zu gehen, an Winnetou, an Hatschalef Oma und all die Geschichten, die euch wichtig waren. Das soll euch nicht genommen werden. Zugleich könnt ihr mit einem Erwachsenenhirn anfangen, sie nochmal ganz neu zu analysieren. Und wenn ihr selber diese Zärtlichkeit euch gegenüber behaltet, werdet ihr doch anderen Menschen mit Zärtlichkeit begegnen. Und Rassismus ist etwas, was sehr, sehr unzärtlich ist, was sehr brutal in uns ist. Und dann brauchen wir ganz viel Zärtlichkeit, welche die Brutalität des Rassismus eigentlich auseinanderhebt, welches dieser Brutalität etwas anderes gegenübersetzt. Aber wenn ich mit der gleichen Härte anderen Menschen begegne, fangen diese Menschen an, diesen Winnetou in sich zu bewahren. Ich lasse nicht zu, dass mir der Winnetou zerstört wird, denn es war ja meine Oma, die mir Winnetou geschenkt hat. Dadurch fühlt die Oma sich dann auch noch angegriffen. Deshalb brauchen wir ganz, ganz andere menschenfreundliche Methoden, die Menschen die Freiheit lassen, selber zu entscheiden, wann sie irgendwelchen Prägungen auf Wiedersehen sagen und wann nicht.
Und auch eine Offenheit für diese Gleichzeitigkeiten.
Ja. Leben ist gleichzeitig. Mal Süßigkeit, mal Möhre, ne?
Und beides hat ja auch eine Funktion. Also beides hilft ja auch und beides erfüllt vielleicht unterschiedliche Funktionen, aber beides brauchen wir.
Ich selber habe auch in meinem eigenen Leben gelernt, wenn immer Menschen mit Strenge begegnet sind, ist in mir ein Widerstand entstanden. Und am meisten haben mir die Menschen geholfen, bei denen ich so sein konnte, wie ich war. Die mich aber in die Hand genommen haben, mir ganz neue Lebensmöglichkeiten gezeigt haben. Und irgendwann konnte ich mich entscheiden, ja, das ist gut, das nehme ich an.
Osten, wir könnten noch ewig lange weitermachen.
Das machen wir demnächst
das auch machen wieder. Wir, das soll ja jetzt auch nicht der letzte Check-in gewesen sein. Aber die Zeit, ein westliches Konstrukt, wie du so gerne oft sagst, ist trotzdem noch da und wir müssen langsam zum Schluss kommen. Aber wir wollen diese Folge nicht beenden, ohne die berühmt-berüchtigte Stachel-und-Herz-Frage zu stellen. Was ist dein Traum von Kirche? Um nochmal zurückzukommen auf die Kirche, über die wir auch am Anfang gesprochen haben und auch zwischendurch mal auch die Chancen, die Kirche auch hat, ob das jetzt das Globale ist oder ob das jetzt das, wo die Kirche auch nah an den Menschen ist, wovon du jetzt auch gesprochen hast in deiner Arbeit als Pfarrer, aber auch wie wichtig Ökumene zum Beispiel auch in deiner Karriere war.
Also bitte. Deine 38-jährigen Karriere in Duisburg-Walsum. Er hat es zum Presbyteriumsvorsitzenden geschafft, hat immer wir saßen irgendwann mal in so einer Runde, wo alle Menschen
trotzdem warst du auch, du warst auch in der Ökumene tätig.
Ja, aber lass mich das gucken. Wir saßen in der Runde, wo alle Menschen erzählt haben, wie wichtig sie sind. Und das war ja der Moment gewesen, wo er auch sagen könnte, ne, hier, Christian Wulff hat mir das Bundesverdienstkreuz verliehen und so. Und was sagte er? Ja, ich habe es zum Presbyteriumsvorsitz in Duisburg
weiß. Ist man das nicht, ist man das nicht automatisch als Pfarrer?
Guck mal, Austin, sie gibt dir noch einen mit. Nicht mal das hast du geschafft.
Das ist doch dem System gedankt, oder nicht?
Ich glaube, der Austin wurde in einem sehr langjährig schwierigen Prozess zum ersten Vorsitzenden
des Presbyteriums gewählt. Da hast du richtig was geschafft, dass du zum Presbyterium bist.
Presbyterien sind übrigens die Leitungsgremien auf Gemeindebasis. Nochmal für alle Nicht-Churchies.
Okay, hier. Dein Traum von Kirche. Da wollten wir eigentlich drauf.
Ja, jetzt haben wir dir genug Zeit zum Nachdenken gegeben. Wenn nur, damit du ein bisschen dich sammeln kannst.
Ja, meine Gemeinde entsprach in mancherlei Hinsicht auch meinem Traum von Kirche. Zum Beispiel, als ich Vorsitzender war, dass wir es als Team wirklich begriffen haben. Jeder und jede mit verschiedenen Fähigkeiten, dass wir im Team zusammensaßen, eine andere Bedeutung von Macht.
Und Hierarchie.
Das wollte ich gerade sagen.
Vielleicht lässt du den Osten einfach mal reden, Sarah.
Mir scheint es so, dass wir in einer Kirche sind, in der Promotion, Habilitation etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Und manchmal denke ich an Menschen wie Martin Niemöller oder an Präses Schaaf. Menschen, die wirklich im Widerstand ihre, damals auch ihren Mann standen. Menschen, die die Fähigkeit hatten, auch gegen eine Ideologie eines Staates anzugehen, wenn es sein mussten. Menschen, die wirklich lebten, so, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist eine Vision von Kirche für mich. Eine andere Vision ist wirklich eine Kirche, die liebevoll ist, die nicht urteilt, die Menschen Möglichkeiten schenkt, die Menschen wachsen lässt. Und ich glaube, dass Kirche immer noch enorme Chancen hat, wenn es eine ausstrahlende, eine liebende Kirche ist und wo immer Kirche eine urteilende Kirche wird, und ich denke jetzt auch ökumenisch, verliert Kirche ganz viel an Einfluss. Ich träume auch von einer Kirche, die gendergerecht ist, in der schwarze Transpersonen irgendwann Bischof werden können. Eine Kirche, die anders ist, als wie viele Menschen denken, die Fähigkeit hat, viele Menschen in eine Richtung von Frieden, Gerechtigkeit zu bringen.
Halleluja. Austin, vielen lieben Dank. Und an euch, liebe HörerInnen, das Versprechen, dass Austin jetzt öfter kommt, das halten wir. Wir werden öfter hier am Frühstückstisch die Mikros anschalten. Und vielleicht sind jetzt bei euch so einige Fragen auch aufgekommen. Dann wird diese Reihe jetzt auch von euch leben. Schickt uns gerne eure Gedanken und Fragen. Und vielleicht ist es auch ein Vorgeschmack auf ein Training. Austin, dich kann man ja auch 3 Tage am Stück erleben, ne? Also du machst Antirassismus-Trainings, und du machst aber auch Empowerment-Trainings. Also wenn jetzt auch POC, People of Color, zuhören und sich fragen, boah, wo nimmt der diese Liebe her? Und was bedeutet dieser 20-jährige, 25-jährige Heilungsprozess eigentlich in der Tiefe und so? Dann kann man auch als Person of Color 3 Tage bei dir Empowerment-Training machen. Also wenn ihr da Interesse dann habt, dann schaut nochmal auf der Webseite bei Phoenix e.V. vorbei. Das verlinken wir in den Shownotes und da findet ihr eine E-Mail-Adresse. Dort könnt ihr dann euer Interesse bekunden, wenn ihr Lust und Zeit auf so ein Antirassismus-Training habt auf unserer Seite.
Rassismus, oder Empowerment-Training.
Ja, oder Empowerment-Training. Auf unserer Seite rassismusundkirche.de finden wir auch noch mal öfter findet auch nochmal öfter Werbung statt. Jetzt kommen mir hier Zettel zwischendurch gereicht, deswegen werde ich aus meinem Redefluss gebracht. Dritte Raubtraining steht hier auf einem Zettel. Also es gibt ja Menschen, die sind sich nicht so ganz sicher jetzt, zu welchem Training sie vielleicht gehen sollen, Thea. Hm. Du kannst dazu eigentlich viel mehr sagen als ich.
Menschen, die zum Beispiel so wie ich in Indonesien weiß gelesen werden, aber in Deutschland mal so gelesen werden und die vielleicht auch in ihrem Leben nicht so ganz wussten, wo sie hingehören, in welche Räume sie akzeptiert werden, in welchen Räumen sie sich zugehörig fühlen. Und da ist zum Beispiel der dritte Raum bei Phoenix manchmal ein Ort für viele, wo diese Eindeutigkeit vielleicht in der Art und Weise, wie sie gelesen werden und wie sie sich empfinden, fehlt. Es gibt mittlerweile auch dritte Raumtrainings bei Phoenix und die können wir euch auch sehr ans Herz legen. Einfach nur, um die drei mal genannt zu haben.
Dritte Raumtraining findet ihr auf der Seite rassismusundkirche.de. Da findet ihr auch immer aktuelle Veranstaltungen und ab und zu findet ihr dort auch Infos zu Phoenix-Trainings, wie zum Beispiel das dritte Raumtraining, was auch der Julian, unser Mann hinter den Mikros, organisiert bei der VOM im Bildungsteam mit Phoenix-TrainerInnen. So, jetzt aber Werbeblock vorbei. Austin, schön, dass du da warst. Schöne Grüße aus der hässlichsten Stadt Deutschlands.
Ach ja, liebe DuisburgerInnen, wir freuen uns auf eure Briefe.
Auch dazu gerne Rückmeldung. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ne?
Tschüss, ihr Lieben. Seid gut zu euch selbst und zueinander.
Und ich würde sagen, das Team ladet euch ein zu einer Stadtrundfahrt in Duisburg und ihr werdet sehen, was für ein wundervoller Ort Duisburg ist, auf den wir alle ganz stolz sein können.
Duisburg forever. Bye, bye.
Au revoir.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VOM aus Wuppertal.